Es ist Montag, 19.48 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcasts. Wir nehmen heute mal später auf, deswegen heute vielleicht auch mal eine kürzere Folge als sonst. Denn wir haben nicht so viele News und wir besprechen ja nur dieses grottenlangweilige Spiel gegen Leipzig. Also, auf geht's.
Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha Base Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin heute euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung und wir besprechen hier in der Regel jede Woche alles rund um Hertha BSC. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten Marc Schwitzky. Und ich habe mich jetzt hier mit ihm zu einem privaten Treffen zusammengefunden und guten Abend oder wie man in Ungarn sagt, Jo Estet.
Ist das so ein neues Ding jetzt für dich, dass du jetzt jedes Mal...
Hast du die Anspielung hast du nicht verstanden, ne?
Nee.
Ach, schade. Ungarn, ach so. Privates Treffen.
Okay.
Mist, aber okay. Ich habe es vielleicht auch nicht gut genug verkauft, keine Ahnung.
Budapest und Cholera. Ich dachte, vielleicht ist das jetzt so ein Ding, weil ich merke ja, du experimentierst ja manchmal ein bisschen mit den Intros oder wie du mich begrüßt in der Sendung. Happy Monday und so. Und jetzt dachte ich, vielleicht machst du da so ein alle Kinder lernen lesen draus und machst so ein internationales Ding draus, dass man jedes Mal so. Ja, sehr das gut. War ungarisch.
Genau.
So ja, wäre schön. Grüß dich, hi.
Hi.
Ganz intim heute zu zweit.
Tatsächlich, weil ihr habt schon mitbekommen, wir sind also gerade im Intro, wir sind heute ein bisschen später unterwegs als sonst. Ich hatte noch eine Wohnungsbesichtigung, dazu gibt's heute endlich das Update.
Sind so heiß.
Deswegen müssen wir ein bisschen später anfangen. Aber starten wir doch mal rein in die Hausmitteilung. Und zwar haben wir ja die 1000 Abos geknackt bei YouTube. Woo! Yay, Konfetti. Warte mal, ich habe hier irgendwo einen Applaus. Wuhu. Genau. Und erstmal vielen, vielen Dank für alle, die da mit dabei sind und am Start sind. Ich weiß, viele haben auch da abonniert und haben gesagt, ich guck da eigentlich nicht rein, aber ich wollte euch unterstützen. Okay. Genau, das ist nämlich richtig cool, weil wir sind jetzt durch diese 1000 Abos in dieses Creator-Programm von YouTube aufgenommen. Also wir kriegen da ein paar mehr Optionen und so weiter und haben ja auch gesagt, wir wollen dann ein bisschen was mit Bild machen für euch. Und möglicherweise ist es jetzt bei dieser Folge schon passiert, möglicherweise aber auch nicht. Also ihr müsst euch mal überraschen lassen. Ja. Das wird jetzt hier so ein kleiner Test, aber wir wissen auch nicht, ob es klappt oder nicht. Also guckt mal auf YouTube, wenn es da was mit Bild gibt, gibt's was, wenn nicht, dann nicht. Müsst ihr euch überraschen.
Da können wir mal kurz ansetzen. Genau, also erstmal vielen Dank. Wir sind jetzt quasi offiziell Influencer. Das ist jetzt fix. Also demnächst dann unsere DM-Einkäufe und so weiter. DM, sagt keiner DM. Einkäufe und so hier auf unserem YouTube-Kanal. Freut euch drauf. Und an der Stelle, ich greife da mal vor und begrüße Marco offiziell in unserem Team.
Ja.
Denn wir hatten ja den Aufruf gestartet in unserer letzten Folge. Letzte Folge war es. Dass vielleicht es ja Leute aus unserer Community gibt, die sich mit Videoschnitt auskennen. Wir tun es jetzt nämlich nicht. Lukas ist ja ein Virtuose beim Podcast-Schneiden. Aber Video, das hat er sich noch nicht drauf geschafft. Und da haben wir halt gefragt und Marco war einer derjenigen, die sich gemeldet haben und der wohl direkt rechts rangefahren ist mit seinem Auto, als er das gehört hat und meinte, ich muss da mitmachen. Und kurzum, wir haben uns unterhalten und er wird dann sehr wahrscheinlich hauptverantwortlich dafür sein, dass ihr unsere hübschen Gesichter wohlgeschnitten dann auf YouTube sehen könnt. Wie gesagt, die heutige Folge, das können wir noch nicht versprechen, dass das was wird, denn das ist erstmal für uns eine Demo-Folge, um zu schauen, klappt das denn überhaupt alles? Wie sieht das aus? Wie soll der Schnitt sein? Weil es soll ja auch, das haben wir auch klar gesagt, es soll einen Mehrwert geben. Also jetzt statisch unsere Gesichter im Splitscreen zu haben, wie viel Mehrwert bietet das letztendlich für YouTube-Zuschauer? Also sollte da schon eine gewisse Dynamik im Schnitt sein oder sowas wie letzte Woche hatte Lukas oder vorletzte Woche das Statement von Lars Winters vorgelesen, dass man sowas vielleicht einblendet. Ihr sollt da keinen epileptischen Anfall bekommen bei den Videos, ist klar, ist immer noch ein Podcast, ne? Nicht, dass da jetzt die ganze Zeit irgendwelche GIFs oder so durch die Gegend fliegen, so ist nicht, aber einfach ein bisschen, wie gesagt, Mehrwert, Hashtag Mehrwert, wir kennt's. Und mal gucken.
Genau.
Aber es wird jetzt ein Prozess sein. Habt da bitte Geduld. Wir werden das nämlich erst alles machen, wenn wir damit zufrieden sind. Ich glaube, so kennt ihr Hertha Base. Wir machen da keine halbgaren Sachen, auch weil wir einfach nicht müssen. Wir machen es, wenn wir damit zufrieden sind. Und das wird jetzt eine Frage von 1-2 Folgen, denke ich mal, sein.
Genau.
Und dann sind wir am Start.
Wichtig ist mir noch zu betonen, für die Leute, die sagen, oh, geh mir weg mit YouTube, es nervt mich eh immer, wenn ihr darüber labert, für euch wird sich nichts ändern. Das war mir auch ganz wichtig, wir haben das auch schon besprochen.
Ja,
wir werden nichts am Podcast-Format an sich ändern. Es wird jetzt nicht irgendwie heißen, ey, guck mal auf YouTube, da ist es jetzt zu sehen, sondern wir sagen, es bleibt ein Podcast und wir machen dieses YouTube als Add-on und das soll dann auch irgendwie ein bisschen was zu sehen geben, aber an sich ändert sich erstmal. Naja, an sich.
Lukas Kloss verkündet unseren OnlyFans-Channel.
am Ende soll sich halt für die Podcast-HörerInnen einfach nichts dabei ändern. Ich glaube, das ist wichtig, nochmal zu betonen. So, und
auf
damit ist YouTube jetzt auch erstmal wieder Geschichte. Ja, Entschuldigung für alle, die es nervt.
Hat das überhaupt schon mal jemand gesagt?
Nein, viele Leute sagen ja auch nichts. Das ist ja auch, sagen ja schon viele Leute was, dazu kommen wir gleich noch. Aber viele ja auch nicht. Aber insofern Kapitel damit beendet. Mhm. Nächste Sache, Saisonspende. Richtig krass. Wir stehen bei 378,30 €. Absurd. Also ja. Nach dem 10. Spieltag richtig geil. Wer da noch mit einsteigen möchte, kommt auf unseren Discord. Ihr könnt mal gucken, wie das alles funktioniert. Gibt's einen extra Channel für. Super Sache. Vielen Dank an alle, die da so aktiv mit dabei sind und sich dann auch über ihre Wetten austauschen. Und Benny ist schon, der schließt, muss schon Kredite aufnehmen, weil Dodi die ganze Zeit scored. Also
Benny hatte die Dodi-Wette, ja. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja. Muss einfach so schlau sein wie ich. Weiße Westen.
Genau. Nee, also das ist echt cool. Wer da noch Interesse hat, kommt da noch dazu. Dann auch aus dem Discord, und zwar hat mich Jasmin hat irgendwie auf, also es gibt auch einen Channel, der heißt Gesellschaftsspiele, und Jasmin hatte da irgendwie Gesellschaftsspiele zum Verschenken angeboten, und ich hatte mich dann für so einen Exit Room oder so eine Art Exit Room, es ist mehr so ein Kriminalfall, irgendwie gemeldet und hab gesagt, hey, das hätte ich gerne, und sie hat mir das jetzt auch zugeschickt, also ihr könnt auch da Sachen tauschen, es gibt ja auch eine Tauschbörse und so. Und Jasmin hat mir noch einen ganz netten Brief dazu gepackt.
Oh Gott.
Und ja, soll alle nochmal schön grüßen und ja, dass wir coole Arbeit machen. Und herzlichen Dank, Jasmin, dafür. Das ist echt mega nett und cool. Genau, und ich habe auf Twitter auch noch eine DM bekommen von Kebinho. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Oder? Ihr wisst ja, wie das so ist. Eine coole Nachricht, ja, auch mit ganz viel Lob, und das hat mein Herz wieder erwärmt, und das war einfach wirklich schön. Ich soll auch nochmal alle schön grüßen, ist jetzt damit getan, hier in die Podcast-Runde.
Danke, danke.
Derjenige hat mir auch noch Tipps zur Wohnungssuche gegeben, auch die werde ich beherzigen. Das war wirklich kein schlechter Tipp, also das werde ich auf jeden Fall nochmal machen.
Nice.
Und ja, in dem Zuge auch nochmal ein Update, weil da ist wirklich, also es gab jetzt eine Situation, ich habe jetzt ImmoScout deinstalliert von meinem Handy.
Hast du?
Ich hab's.
Hast du?
Es ist
Mental Health.
Ey, es ist wirklich absurd. Das macht dich so fertig. Dieses, okay, eine neue Wohnung ist reingekommen. Raufklicken, schnell den Namen oben austauschen, die Straße unten einfügen, absenden und dann erst gucken, okay, wie war eigentlich die Beschreibung? Oh, befristet auf 2 Jahre. Ja, fuck, ist gar nichts für uns, aber egal. Ich habe jetzt mal hingeschrieben. Oder letztens auch eine Nachricht zurückbekommen von einem, der das anscheinend privat angeboten hat. Der hat irgendwie, ja, nach ein paar Stunden zurückgeschrieben und meinte, ey, er hat 1450 Nachrichten bekommen. Er weiß gar nicht, wie er das alles sichten soll. So, da merkst du, das ist einfach absurd auf dem freien Markt. Da geht gar nichts, ja.
Wie gesagt, ich finde ja auch den Fakt, dass man, also du hast ja auch ImmoScout Premium,
nenne
ich es jetzt mal.
Ja.
Du zahlst, also das musst du dir vorstellen, der Wohnungsmarkt ist so verkorkst, dass du Geld dafür zahlst, auf einer Plattform nach Wohnung zu suchen. Also weißt du, was ich meine? Also deine Not, also ey, aus deren Sicht, aus der Plattform-Sicht vollkommen logisch fast schon, aber dass deine Not dahingehend monetarisiert wird, ist halt, das ist so krass.
Ja, also wer das nicht kennt, da steht man halt immer oben in den Postfächern der Leute, aber da das halt alle machen, musst du da halt mitspielen und dann, also es ist wirklich ekelhaft. Und richtig ekelhaft war auch letztens, da war eine Wohnung irgendwo in der Stadtmitte und ich dachte schon so, oh, die sieht krass geil aus und die ist für das, was es ist, auch echt günstig und hingeschrieben und dann erst gedacht, naja, gut, wird ja wahrscheinlich wieder nichts mehr rumkommen. Dann meldete sich aber jemand in diesen Immo-Scout-Nachrichten und meinte, ja, zur besseren Kommunikation schreib mir mal bitte auf meine private E-Mail-Adresse. Und was man dann halt macht, wenn man in diesem Modus ist, ist, man schickt halt all sein Kram schon dahin. Ne? Man schreibt dahin, hey, hier, vielen Dank für die Rückmeldung, wir würden gerne Besichtigung machen, hier schon mal unsere ganzen Unterlagen. Und dann ist, also mir ist es auch schon währenddessen aufgefallen, aber da habe ich nicht so schnell geschaltet, dass die E-Mail-Adresse, die da drin stand, anders war als der Name von der Nachricht. Und ich dachte in dem Moment, naja, könnte ja vielleicht irgendwie so der Ehemann oder der Freund oder was auch immer sein von derjenigen. Aber das war auch so eine komische E-Mail-Adresse mit Zahlen, also irgendwie, weiß ich nicht, und dann @hotmail.com oder so. Und dann war natürlich klar, ey, das ist Safe Phishing.
Oh, wärst du gescammt worden, ja.
Ja, es ist Safe Phishing, aber unsere Unterlagen sind da, ne? Also das ist passiert.
Ach so, das ist schon, ach so.
Es ist passiert. Wir haben das direkt angezeigt und dann kam aber auch eine Nachricht nochmal als E-Mail, aber richtig schlecht übersetzt. Also derjenige hat halt irgendein Übersetzungsprogramm benutzt. Sowas wie, es fing an mit, guten Tag, ich gehöre meiner Frau.
Ja.
Okay.
Vielleicht ist es aber auch deren Verhältnis.
Ja, das kann sein. Nee, aber auf jeden Fall ist es Safe Scam. Also wenn ihr gerade auch auf Wohnungssuche seid, achtet auf sowas. Schickt nicht eure Daten an irgendwelche ominösen E-Mail-Adressen. Das ist nicht gut. Wie gesagt, ich habe das direkt angezeigt bei der Polizei, dass wenn irgendwas passiert, man immer sagen kann, ja, blöd gelaufen, war dumm, aber ne, so. Ja. Blöd gelaufen. Ich habe mich sehr geärgert. Mittlerweile kann ich ein bisschen drüber hinwegsehen, aber gut. Man ist dann so im Modus und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist vorbei. Jetzt runter damit, jetzt macht das alles meine Freundin und sie kann sich damit auseinandersetzen und ich gucke mich auf anderen Wegen um. Ja, also vielleicht hat es ja heute auch schon geklappt, wer weiß. Wir müssen uns noch entscheiden wegen der Wohnung, aber ja, mal gucken. Mhm. Es ist halt echt bitter. Gut, also habt ihr da jetzt auch ein Update. Dann, ich glaube, mehr Hausmitteilung gibt's nicht so richtig, ne? Wollen wir dann einfach weitermachen mit den News? Let's go.
Hertha News. What could fit more perfectly than to have a world party on the day you came to be? Happy birthday!
Ja, wir haben gleich zwei Leute von Hertha BSC, die heute Geburtstag haben. Und das ist zum einen unser Trainer Sandro Schwarz. Happy Birthday. Und
Klappsal.
44, tatsächlich, ja. Also, naja, vielleicht. Ach, ich glaube, der bechert schon gerne einmal heute mit Marco Rose.
Ey, Spiel ist Sonntag.
Genau, die Best Buddies, die sind doch nur am Saufen zusammen. Nee, also da alles Gute. Und Rochel.
Agu
Rochel, der ist heute auch, ich weiß gar nicht, wie alt er wird.
25.
Alter, der ist erst 25?
Ja, ja.
Die Kante?
Wow. Ja, ja.
Oh Gott.
Und die Universität Greifswald hat doch auch ihren Geburtstag. Ja, stimmt. Stolze 566 Jahre alt geworden. Happy Birthday da.
Also da hat sich der Einspieler sogar richtig gelohnt.
Ja.
Super. Gut.
Gleich haben wir auch Leute aus unserer Community. Herzlichen Glückwunsch, Nils.
Fühlt euch.
Susanne.
Susanne.
Basti, altes Haus.
Fühlt euch umarmt, genau. Ja, also das mal vorweg. Dann die Ankündigung beim Bayern-Heimspiel am 5.11. Wird es wieder ein härter Wärmt geben, Marc?
Richtig. Ab 12 Uhr wird es da wieder erstmal LKW geben. Es ist ja von den Harlequins ins Leben gerufen worden, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Und hat jetzt große Tradition und wird da weitergeführt. Ist uns auch heute aufgefallen, es wurde, glaube ich, schon angekündigt vor ein paar Tagen, aber Hertha hat heute noch ein Hertha-TV-Video rausgehauen, wo die Berliner Stadtmission besucht wird, um mal zu zeigen, was passiert mit den Dingen, was wird denn überhaupt gesucht, was für Menschen arbeiten da. Also wer da sich einfach ein genaueres Bild machen will, der kann das dort machen. Und dort erfahrt ihr eben auch, was am meisten gerade gesucht wird für diese Zeit. Und ey, schöne Tradition, kann man nicht anders sagen, ne?
Ja,
also falls ihr gemerkt habt, oh, das und jenes, das habe ich im letzten Jahr wirklich gar nicht angehabt und das ist noch gut, gerne rein da.
Ja, was auch, glaube ich, immer gesucht wird, sind Rucksäcke. Zumindest hatte ich das letztens irgendwo beim RBB gelesen, dass die Stadtmission auch Rucksäcke sucht.
Ja, Unterwäsche ist heile Unterwäsche, ja, ist wichtig. Also tatsächlich zwischen S und L wurde am meisten gesucht. Und ansonsten, ja, auch Hygieneartikel wie Duschgel, Einwegrasierer, so kleine Döschen von Rasierschaum auch, ne, also so Hotelprobenmäßig, ja. Solche Sachen.
Also genau, bringt das alles mit zum Heimspiel, werden ja wahrscheinlich einige von euch da sein in Bayern. Deswegen,
Bayern-Fans sind auch herzlich dazu eingeladen,
genau, wurde in dem Video alle, gesagt. Also. Genau, alle Bayern-Fans, die jetzt hier zuhören. Also erstmal könnt ihr euch verpissen. Nee, nein, Quatsch. Geht da auch hin, bringt euren Kram da mit. Ja, da sind wir in der Sache vereint, glaube ich.
Ist es.
Ja, und dann haben wir noch eine News von einem Leihspieler. Ein kleines Leih-Update heute von dir, Marc.
Ja, quasi. Also mini, weil es sich nur auf einen einzigen Spieler bezieht. Und zwar Frederik André Bjørkan. Dort hat heute eine niederländische Quelle, die besonders eben bei Feyenoord Rotterdam, wohin er ja ausgeliehen ist, sehr gut informiert ist. Die hat vermeldet, dass der Spieler wohl im Winter zurückkehren könnte zu Hertha. Das hat den einfachen Grund, dass Bjørkan in Rotterdam keine Rolle spielt. Also der kam zum Startelf-Einsatz direkt, als er kam. Also das erstmögliche Spiel hat er sofort in der Startelf gestanden, haben sie ihn quasi ausprobiert. Und seitdem,
ja. Nie wieder eingesetzt.
Eigentlich ja.
Krass.
Wenn man so will. Er hat es jetzt auch im letzten Spiel gar nicht mehr in den Kader geschafft. Und das ist natürlich keine zufriedenstellende Situation. Es war auch vorher, also das hatte ich damals, glaube ich, auch erzählt, dass Rotterdam schon zwei Linksverteidiger am Kader hat. Die haben ja ihren Stammlingsverteidiger zu Manchester United abgegeben und haben wahrscheinlich da so ein Casting veranstaltet auf der Position und sich gedacht, naja gut, einer mehr schadet jetzt auch nicht. Wir wissen noch nicht, was wir von wem erwarten können. Bjørkan hat den Kürzeren gezogen und dementsprechend arbeiten da wohl Spieler und Club jetzt an einer gemeinsamen Lösung. Für Hertha natürlich auch keine sinnvolle Situation. Nee. Glück hat Hertha insofern, oder Bjørkan, wie man es will, wenn er zurückkehrt im Winter, er wird ja keine Option für Hertha sein, seien wir ehrlich. So mit Plattenhardt als Kapitän und Mittelstädt, das wird schwierig. Allerdings ist es so, dass er für Hertha in dieser Saison noch keinen Einsatz gehabt hat. Und das ist wichtig, weil er dürfte nicht für drei Clubs innerhalb einer Saison auflaufen. Das geht regeltechnisch nicht. Da er für Hertha noch nicht gespielt hat, kann man ihn nochmal verleihen. Ist nur eine wichtige Info, denke ich mal. Ja, total dämliche Situation. Ich halte ihn für einen guten Linksverteidiger. Ich halte ihn für einen talentierten Linksverteidiger. Hertha war beileibe nicht der einzige Club, der damals interessiert war. Kommt aus der wirklich guten Bodø/Glimt-Schule. Kommt aber auch gebürtig dorthin. Vielleicht ist es da auch einfach die Geschichte, dass es da vielleicht an der Reife fehlt oder er sich einfach nicht so gut umstellen konnte, das erste Mal die Heimat zu verlassen. Das ist einfach so, dass der Spieler ja auch manchmal fremdeln. Er ist ja auch noch insgesamt doch ein junger Spieler.
Ja, und er war ja jetzt, schwierig. Also auch die Situation bei Hertha war ja alles andere als ein Nährboden
für Talent.
Um jetzt irgendwie groß aufzuspielen, ja, also das ist auch nochmal so ein Faktor.
Das hat ja bei Jürgen Ekelenkamp auf einem etwas anderen Wege genauso stattgefunden, der dann auch gesagt hat, okay, ich versuch's nochmal quasi eine Nummer kleiner mit der belgischen Liga, da funktioniert's jetzt für Bjørkan ist die niederländische Liga, zumindest bei Rotterdam, vielleicht wäre es bei einem kleineren Club dort besser gewesen, weil diese Ausbildungsligen, die aber gleichzeitig näher zentraleuropäisch gelegen sind, die sind ja gut für solche Spieler eigentlich. Riga ist ja auch den Schritt nach Belgien zum Beispiel gegangen. Aber ja, Rotterdam war jetzt die falsche Wahl am Ende des Tages und da muss man mal gucken. Ich weiß aber, ja, das steigert jetzt auch nicht die Chancen, dass man ihn nochmal im Hertha-Trikot sieht, ne? Denn irgendwann muss ja diese Entwicklung bei ihm einsetzen, dass Hertha das Signal quasi von ihm bekommt, nächstes Jahr können wir auf dich setzen. So, und das bleibt halt aus.
Ja, wir gucken, wie es weitergeht. Das nur mal so als Info für euch, dass das gerade so kursiert. Ja, das war's dann eigentlich auch schon mit der News-Sektion für heute. Eigentlich ganz dankbar, weil das Spiel gibt ja einiges an Futter tatsächlich. Also, starten wir rein.
So ist es.
Spielanalyse.
Herzlich willkommen zur Spielanalyse. Vorweg 4500 Hertanerinnen und Hertaner. Absurd, richtig geil. Also im Fernsehen ich habe die Leipziger, also vielleicht mal ein, zwei Mal gehört so, aber ansonsten war das ja wie ein Heimspiel. Ist ja richtig geil gewesen. Also an alle,
inklusive
die da waren.
80 VereinsmitarbeiterInnen, ne?
Genau, das muss man, ja, kann man auch sagen. Also Präsident plus Geschäftsführer, alle waren irgendwie da in einem Bus. Und also das war einfach, der Support war krank. Also das war wirklich heftig. Ja. Ja, kommen wir vielleicht später auch noch dazu, weil das war sicherlich auch noch ein Faktor in der zweiten Halbzeit. Ja, vor dem Spiel, wir hatten ja keine Gegnereinschätzung, hatten wir ja letztes Mal thematisiert, leider, wir versuchen das für die Rückrunde mal möglich zu machen, aber ja, sei es drum, Wolf Fuß hatte nur während der Reportage dann irgendwie gesagt, dass die Chancenverwertung bei RB so ein bisschen Thema war in der Vergangenheit.
Hey, die haben doch jetzt Superstar Timo Werner wieder vorne drin, wie kann das denn sein?
Ist der verletzt?
Jetzt tatsächlich gerade schon, aber ich glaube erst seit einem Spiel, also so. Das ist nicht der erklärende Faktor.
Ja, ich glaube.
Aber André Silva ist halt, ist ja bislang auch ein Flop, muss man ja tatsächlich sagen.
Ja, tatsächlich. Ja, also das war so ein bisschen das Thema. Sollte sich alles ein bisschen anders gestalten, aber kommen wir vielleicht erstmal zur Aufstellung, Marc. Gab es irgendwelche Überraschungen?
Ja, ein bisschen eine. Schon, finde ich. Eine schon, ja. Marco Richter mit seinem Startelf-Debüt und damit auch seinem Startelf-Comeback nach der Hodenkrebs-Historie, wollte ich schon sagen, Geschichte. Historie nicht ganz. So schlimm ist es nicht. Aber schönes Zeichen. Sandro Schwarz wurde vor dem Spiel drauf angesprochen, sagte, das war, also ist auch einfach eine Belohnung dafür, dass er wohl herausragend trainiert habe in der Woche. Fände ich dann auch fair, weil er war ja, also kein Spieler ist so nah dran gewesen an der Startelf wie Marco Richter. Durch seine starken Joker-Einsätze, wo er ja auch zwei Tore erzielt hat. Letztes Spiel auch ein Tor vorbereitet hat. Hat er den Pass, wenig spektakulären, aber den Pass auf Serda gegeben. Und deswegen war vielleicht da die Entscheidung einfach mal zu sagen, naja gut, dann allein einfach für die Kaderhygiene, dass Richter sich auch gesehen fühlt, machen wir's. Mhm. Und Ejuke von der Bank bringen zu können, ist jetzt ja auch nicht schlimm, sag ich mal. Ansonsten hat wieder Jovetic angefangen, so wie gegen Freiburg schon. Da war ja auch die Frage, schafft es ein Konga rechtzeitig? Er und Selke hatten ja mit Erkältungen oder Erkältungssymptomen zu kämpfen, auch die Woche relativ lange individuell trainiert. Und Jovetic hatte sich ja zumindest mit seiner Vorlage auch verdient gemacht gegen Freiburg. Und dementsprechend hat man da wieder auf das berühmt-berüchtigte 4-3-3 gesetzt.
Ja, genau. Ja. Wie geht's los ins Spiel? Also, ich fand, es war sehr motiviert von Herthas Seite.
Ja, munter.
Also, gleich in der zweiten Minute ja auch der erste gute Abschluss von Richter. Im Tor stand ja auch nicht Gulaschi, sondern
Blaswig. Ja, genau. Die Nummer zwei. Gulaschi hat sich ja so wirklich schwerer verletzt.
Kreuzbandriss.
Tatsächlich. Ist es ein Kreuz? Ich habe Knieverletzungen immer gelesen.
Ja, also kann in der Sportschau-Reportage haben sie jetzt gesagt, das wäre ein Kreuzbandriss.
Okay. Ja, bitter. Vor allen Dingen, also klar, ist auch nur ein Torwart, aber besonders in dem Alter, der ist ja jetzt doch dann 30, meine ich, da sich das Kreuzband zu reißen, boah, 32, eieiei, das ist schon spät. Genau, dann stand Jannis Blaswig im Tor, die hatten jetzt auch Örjan Nyland, den kennt man noch von Ingolstadt tatsächlich. Mhm. Nochmal notverpflichtet, der war ohne Club. Also ja, Torwartsituation bei denen sowieso, Kader schon angeschlagen, ne? Also Timo Werner fehlt, Dani Olmo fehlt, Konrad Leimer fehlt, Lukas Klostermann fehlt, also Gulaschi, also das ist schon doll, Stück weit. Genau, so und so waren die Ausgangsvoraussetzungen, beziehungsweise die war, dazu muss man ja auch sagen, dass Leipzig unter der Woche noch Champions League gespielt hatte.
Richtig.
Also hatten auch das noch in den Beinen, wenn man so möchte. Auch wenn Leipzig, seien wir ehrlich, zum einen sind sie es mittlerweile gewohnt und zum anderen gibt der Kader das in der Tiefe her, sowas.
Ja, und es war jetzt noch ein Heimspiel für sie. Also hatten jetzt nicht irgendwie zweimal Reisestress oder sowas. Also nee, alles. Nee.
Genau. Also so. Das die Voraussetzung. Und ich finde aber auch, dass Hertha wirklich gut und die Partie, also was heißt wirklich gut? Sie waren mutig.
Sie waren in der Partie. Das muss man ja mittlerweile bei Hertha also sagen, dass das auch einfach klappt. Die sind von Anfang an da. Das war in der Vergangenheit nicht oft der Fall.
Naja, genau. Also das ist halt das Ding, dass in der letzten Saison sind sie mit bibbernden Knien in die Partien gegangen, weil sie selber nicht wussten, wie sie heute drauf sein werden, weil auch niemand wusste, was der Nebenmann macht, ne? Und jetzt ist es eben so, du kannst dich in ein gewisses System fallen lassen, wirst, ne, dahingehend einfach gut eingestellt und dann funktioniert das auch von Anfang an. Und so geht Hertha, also hat Hertha unter Sandro Schwarz irgendeine, bis auf das Derby, was man ja komplett verpennt hat, irgendein Spiel in der Anfangsphase verschlafen? Ich würde fast sagen, nein. Aber naja,
dass ich mich erinnere, aber du, in meinen Kopf geht so viel rein, da fällt auch mal viel wieder raus. Also ja, ich weiß nicht.
Schieb mal jetzt ein paar Wohnungen zur Seite.
Also,
aber ja, nein, deswegen. Hertha kam gut rein, gleich die Chance von Richter, der sich ja gerade echt an Distanzschüssen auch probiert. Und,
Daumen hoch von mir für das. Also ja, Distanzschüsse, mutig,
ne?
Sehr gut.
Ja, predigen wir seit Jahren, mach doch einfach mal. So ist es. Und ja, Hertha hat Leipzig körperlich total Paroli geboten. Leipzig ja auch ein sehr dynamisches, intensives Team. Dem stand Hertha in nichts nach, finde ich. Man hat gleichzeitig auch gesehen, dass Hertha selber versucht hat, konstruktiv nach vorne zu spielen. Das war schon erkennbar. Wobei man auch sagen muss, dass da nicht so viel geklappt hat in den ersten 20, 25 Minuten.
Das war dann sehr zerfahren. Also
ja.
Irgendwie, was hat der in der Sportschau meinten sie irgendwie zwischen, also es hat sich zwischen den Strafräumen abgespielt. Es waren die ganze Zeit irgendwie viele kleine Fouls. Ah, da ist nichts zustande gekommen, irgendwie so richtig.
Also nee, da haben sich die beide also auf Fußballdeutsch neutralisiert.
Genau. Ne?
Da kam nicht so viel. Leipzig im Ballbesitz schon ein bisschen gepflegter einfach. Das macht dann auch die individuelle Klasse und so aus. Und hatten auch zur 20. Minute hatten sie ja auch knapp 60% Ballbesitz so und ja, eine deutlich erwartbar. Bessere Passquote. War erwartbar. Für Hertha ging es natürlich darum, einfach sehr gut geordnet zu stehen. Leipzig gar nicht in irgendwie diese Umschaltmomente irgendwie zu locken, beziehungsweise die Räume dahingehend aufzumachen. Und ich finde, das hat eigentlich auch gut geklappt in den ersten 20 Minuten. Das ist ja genau der Punkt gewesen, dass dann mit dem ersten Tor, was ja auch durch einen Fehler entsteht, kommen wir ja gleich zu. Ich finde, ab da geht's ja erst los, wirklich mit den greifbaren Chancen für Leipzig. Und dann geht's halt zack, zack, zack. Ja. Davor hat sich das so nicht angedeutet.
Der erste Abschluss war von Nkunku in der 23. Minute, also noch kurz vor dem ersten Tor. Da hält Christensen wieder gut. Erst dachte ich auch in den Wiederholungen mal, ey, der wäre doch safe auch abseits gewesen, aber tatsächlich nicht. Also der startet da richtig gut los im richtigen Moment. Genau, aber kommen wir doch mal zum Tor. 26. Minute, 1-0, 0-1 aus unserer Sicht durch Forsberg. Ja, Ballverlust im Mittelfeld und da müssen wir auf jeden Fall über Jovetic sprechen, weil der versucht da irgendeine Doppelpass-Variante mit der Hacke im Umschalten irgendwie, hatte ich da das Gefühl, er hat die Situation ziemlich falsch eingeschätzt in dem Moment, also.
Ja, und das ist ihm ja später in der Partie sehr deckungsgleich nochmal passiert, da hat's, Das war die Szene, die quasi die legendäre Dodi-Grätsche vorbereitet hat, wenn man so will. Aber ja, in dem Moment, das Richter ist ja eigentlich sogar durch und könnte Meter machen in die gegnerische Hälfte. Das ist ja sogar ein guter Umschaltmoment. Deswegen ist Hertha auch relativ weit nach vorne aufgerückt, weil da jetzt eigentlich auch nicht zu erwarten war, dass der Ballverlust direkt kommt. Jovetic steht im Weg, will irgendwie mit der Hacke vorlegen. Alles sehr verkopft und unnötig. Und dann ist Leipzig Leipzig. Also das ist ja, steckt ja in der DNA dieser Mannschaft drin, da der erste Pass von, ich glaube, Schlager ist es, zu Szoboszlai, ist schon gut, überspielt schon gleich drei Herthaner. Dann muss Hertha quasi einfach erstmal mitlaufen und gucken, dass sie keine Räume aufmachen. Und dann wird ein Stürmer, das sage ich ja auch immer wieder, ein Stürmer wird immer im Vorteil sein, weil er spekulieren kann. Das kann ein Verteidiger nicht. Und deswegen ist Forsberg den einen Meter vor Kenny.
Und
das ist halt, also ich finde, ab da tue ich mich sehr schwer, auch wirklich zu kritisieren. Also es ist, da ab da ist das Tempo auch von Leipzig so brutal.
Der Fehler
also,
passiert das vorher, das muss man so sagen. Danach ist es wahnsinnig schwer zu verteidigen. Auch Rochel, der orientiert sich halt an Nkunku und Forsberg ist aber daneben. Also da sind halt auch viel zu viele Spieler dann in der Mitte. Das ist halt einfach.
Kenny schafft es halt nicht mehr, sich irgendwie vor Forsberg zu schieben, wo ich ihm auch nicht den riesen Vorwurf machen kann.
Aber
ist einfach
bitter. Aber wahnsinnig unnötig, weil davor ist nichts passiert, bis auf den Schuss von Kunku, den auch Olli super hält, war einfach nichts los. Also da hat Leipzig keinen Stich gesehen.
Nee, und das finde ich eben auch, das hat ja auch, da würde ich auch in der Analyse von Sandro Schwarz mitgehen, der gemeint hat, in der ersten Halbzeit, die war schon ordentlich. Also es war jetzt nicht, also die ersten 20, 25 Minuten hat er als sehr ordentlich betitelt, da gehe ich mit, da war man ebenbürtig. Und danach war es ja auch nicht dieses 0-3 Gefühl. Also es ist ja nicht, ich persönlich finde nicht, dass Hertha in den 20 Minuten bis zur Halbzeitpause untergegangen ist. Man hat zwei Gegentore kassiert. Das kann man als Untergehen bezeichnen von mir aus in dieser einfach dieser zeitlichen Reihenfolge, plötzlich steht's 0-3. Aber in meinen Augen ist es nicht so, dass da jetzt irgendwie, so wie man es ja auch aus der letzten Saison kannte, die Köpfe nach unten gegangen wären, Auflösungserscheinungen. Das würde ich nicht sagen, auch weil das zweite Tor ja auch sehr unglücklich fällt.
Ja, 30. Minute genau nach dem Eckball ist es, also für mich ist es ein Eigentor. Also ja, das
effektiv
da, also ist sorry, das. Aber wer, wenn sich da jetzt irgendein Leipziger meldet und sagt, das war mal mein Tor, also sorry, aber lächerlicher geht's ja gar nicht. Das war ein klassisches Eigentor, Rochel da in zwei Szenen unglücklich, davor ja schon bei einer Ecke über den Ball getreten oder so ganz komisch den Ball halt wieder zur Ecke gelenkt und dann in der Szene mit dem Kopf den Ball ja nicht richtig erwischt und dann geht er halt ins eigene Tor. Ist super unglücklich, aber halt auch ein Fehler eher individueller Natur, so dass man da jetzt gar nicht sagen kann, okay, da ist jetzt irgendwie was grundsätzlich irgendwie falsch gelaufen.
Genau, und das finde ich, das ist halt eben wichtig zu sagen, zu schauen, wie sind denn die Tore auch gefallen, um dann halt dem Vorwurf kontern zu können, dass das jetzt, wie gesagt, die Mannschaft sich da aufgegeben hätte oder dass ein wilder Haufen gewesen wäre oder sonst was, das finde ich nicht. Also man hat eigentlich Haltung und Struktur bewahrt. Auch das dritte Tor ist ja, da hat man sich ja nicht zerspielen lassen. Da muss man sagen, dass sie einfach nicht reaktionsschnell waren. Das war nicht gedankenschnell, nicht handlungsschnell. Aber auch da würde ich von absehen zu sagen, dass das jetzt katastrophal war. Auch weil der Ball eigentlich ganz gut gespielt ist dann. Ja. Aber gut, ich greife ein bisschen vor, weil geht ja noch eine Viertelstunde ins Land, bevor das fällt.
Ja, genau. Also, weil ich fand in der ersten Halbzeit generell ist Luke Bakio gar nicht im Spiel, leider. Also hat wenig Szenen, wo er mal richtig aufdrehen kann. Jovetic auch zu dem Zeitpunkt sehr unsichtbar. Also, war das noch in der ersten Halbzeit, wo er den Fallrückzieher hat, oder kommt das?
Ja, 35.
Ja, aber auch das, also sieht ja schön aus, aber also er hat nicht wirklich geglaubt, dass das jetzt aufs Tor kommt. Weiß ich nicht. Also da war offensiv nicht viel drin für Hertha.
Genau, also man muss sagen, ich glaube, das ist das Ding, also ich fand sie defensiv da nicht nach dem ersten Tor nicht katastrophal, aber ihnen wurde offensiv ein bisschen der Stecker gezogen, weil da einfach nichts mehr produziert wurde und man dann da auch nicht für diese Entlastung gesorgt hat, die es gebraucht hätte, um da mal ein bisschen Zeit zu gewinnen. Da hat auch die offensive Dreierreihe eben aus Jovetic, Luke Bakio und Richter nicht funktioniert, beziehungsweise allein schon das verbindende Element im Mittelfeld, weil Serdar und Toussaint, glaube ich, auch extrem mit Defensivaufgaben gebunden waren. Die mussten dann schon auch das Leipziger Mittelfeld irgendwie im Schach halten und dann blieb irgendwie wenig Luft, wenig Kopf, um selber noch was zu kreieren. Und das kann man sich vorwerfen lassen, aber es ist auch eben Leipzig gewesen, ne? Also
ja, darf man sich halt auch von der Tabellensituation nicht unbedingt blenden lassen. Die haben halt schon den Trainer gewechselt. Die wissen, dass sie nicht dahin gehören, wo sie jetzt stehen, sondern die wollen auch weiter nach oben.
Ja,
es ist natürlich trotzdem immer noch Leipzig. Ne? Leipzig ist auch gerade irgendwie so alles oder nichts Team. Also gerade gerade sind die nicht wahnsinnig dominant oder so. Das hätte man natürlich auch ausnutzen können, auch weil sie so personell geschwächt sind. Aber du hast es schon gesagt, irgendwie ist man in die Halbzeit gegangen, dann mit diesem 3-0. Wir können ja gleich nochmal aufs 3-0 gucken. Aber eigentlich war die Enttäuschung so groß, wenn man sich gedacht hat, das hätte doch jetzt eigentlich nicht sein müssen.
Genau.
So, ja.
Geht mit 0-1 in die Pause, wäre auch leistungsgerecht gewesen, ne, aufgrund der spielerischen Vorteile Leipzigs. Die hatten schon einfach das Feld dominiert. Aber jetzt zwei Tore extra kassiert zu haben, war doll. Und ja, beim 3-0, das ist halt auch so eine unglückliche Szene, so ein bisschen, du klärst den Eckball, dann rücken sie raus, was erstmal richtig ist vom Instinkt her. Ne? Du musst eigentlich dann rausrücken und dann, ich weiß gar nicht, wer den Ball spielt, ich glaube David Raum ist es, spielt den Ball einfach mal nach innen. Auch da wieder Leipziger spekulieren eine Millisekunde früher, die Angreifer. Der Ball fliegt durch auf André Silva und ab da ist es schon zu spät, weil auch Silva kann den ja eigentlich schon reinmachen. Macht er nicht, landet am Pfosten und
aber
ist es halt Orban.
Eine Frage. Also, was ich nicht verstehe an dieser Szene ist, wie kann es sein, dass Forsberg im passiven Abseits steht?
Er macht doch gar nichts.
Naja, aber also er ist ein Spieler da vorne, der, also du musst, aber du wirst ja auch, also wie ist aktiv definiert? Ist aktiv nur, wenn ich mit dem Fuß zum Ball gehe oder wenn ich irgendwie was am Ball mache? Oder ist ja,
wenn
aktiv
ich
Spieler auch
Spieler irritiere?
Also das
aber
ist doch aber safe passiert in dem, also du orientierst dich doch, du guckst doch um dich herum, wer steht wo. Also ich finde, in der Position oder in dieser Situation, wo Forsberg sich da befindet, kannst du gar nicht passiv sein, weil du bist einfach zu nah am ganzen Geschehen dran, als dass du sagen kannst, ich bin nicht dabei. So, das erschließt sich für mich nicht. Wahrscheinlich ist es irgendwie regelkonform, aber irgendwie, es steht ja sogar Kempf im Weg so ein bisschen. Also Kempf will ja sogar noch zum Ball hin, da steht Forsberg im Weg und war vorher im Abseits. Also, wie gesagt, ich find's schwierig, dass man da sagt, das wäre passiv. Ja,
also
aber
wenn,
wird wahrscheinlich irgendwie richtig sein.
Wenn Forsberg sich in Luft aufgelöst hätte, wäre die Szene nicht anders verlaufen.
Das ist doch aber kein Argument, oder?
Naja, doch schon, weil er irritiert halt keinen so wirklich, weil Kempf kann nicht an Orban rankommen. Es geht nicht. Dann hätte er drei Schritte weiter schon an Orban dran sein müssen. Das hat nichts mit Forsberg zu tun.
Ja.
Ich
vielleicht
tue mich
kann
da schwer.
Genau, vielleicht kann uns ja auch nochmal jemand irgendwie regeltechnisch super gut aufklären, weil ich habe es mich nur gefragt, weil ich habe es mich schon im Spiel gefragt, ob das nicht abseits ist. Aber gut, ich habe dann auch nochmal in der Wiederholung geguckt und ich wollte es dann nochmal ansprechen, weil wie gesagt, ich finde, in der Position, wo sich Forsberg da befindet, ist irgendwie passiv, also das ist schon sehr wohlwollend aus meiner Sicht, aber gut. Ja, also wir haben es gesagt, ne, Halbzeitfazit irgendwie, ich dachte, okay, ciao Torverhältnis, jetzt bekommen sie wieder die 6 Buden, ne?
Oh, wer hat's gesagt, Lukas? Wer hat's gesagt?
Ja, ja, das ist natürlich jetzt immer einfach, ne? Also
ja,
ich hätte es aber auch andersrum so gesagt. Nee, genau. Wir hatten dann zur Halbzeit ja auch so ein bisschen in unserer internen Gruppe geschrieben. Wir haben gesagt, ja, scheiße. Worum es jetzt noch geht, ist irgendwie die Haltung zu bewahren, möglichst keine Tore mehr zulassen, vielleicht noch eins schießen, um es so ein bisschen zu korrigieren. Aber jetzt hier nicht sich irgendwie noch abschießen lassen. Das war, glaube ich, so das Allerwichtigste in der Halbzeit. So.
Ja, ich hatte es auch getwittert. Alles, was jetzt passiert, zahlt auf das Schalke-Spiel ein. Denn wenn du dich jetzt 0-6 abschießen lässt, mit welchem Grundgefühl gehst du denn in das Schalke-Spiel? Oder aber du lieferst nochmal ab in der zweiten Halbzeit und gehst mit einem ganz anderen Gefühl da rein.
Ja.
Also, wie Schwarz auch gerade sagt, es zahlt ja, also man muss ja permanent diese Aktivität und diese Haltung behalten. Man muss daran ja stetig feilen quasi, ne? Das ist einfach so wichtig, das fühlt sich vielleicht wie eine Sisyphos-Arbeit an, aber es wird in Punkten münden. Wenn man da einmal die, weil du musst ja auf dem Level bleiben, weil es viel schwieriger ist, von null auf dieses Level wieder zu kommen. Also einfach da oben dran zu bleiben an dieser Intensität ist halt wichtig. Und ja, Schwarz sieht das auch so und reagiert in der Halbzeitpause mit zwei Wechseln.
So ist es.
Zum einen kommt Mittelstädt für Plattenhardt, der gelb gesehen hatte. Und zum anderen kommt Konga für Šunjić, was bedeutet hat, dass man jetzt auf so eine Art 4-4-2, 4-2-3-1 umgestellt hat, je nachdem, ob Jovetic im 10er- oder 9er-Raum sich aufhält. Konga halt vorne rein, logisch. Und war ein Statement, was die Mannschaft verstanden hat oder als Anlass genommen hat, um in der zweiten Halbzeit, Alarm zu machen.
Ja, genau. Also was ich jetzt noch gelesen hatte, war, dass da damit ja so ungefähr das System gespiegelt wurde von RB Leipzig. Also man
quasi ja
genau und dass das wohl ja dazu geführt hat, dass man da besser in die Partie oder besser in die Offensive gekommen ist. Allerdings gab es jetzt nicht so richtig krasse Highlights die ersten Minuten aus der ersten Halbzeit.
Nee, ich fand die ersten Minuten. Ich habe mir die übrigens heute nochmal angeguckt. Ich bin ja gerade in der Isolation, ich habe nichts zu tun.
Stimmt, ja. Bist du eigentlich noch positiv?
Ich habe mich jetzt nicht mehr getestet. Erstmal, kann ich morgen quasi so freitesten, dass ich am Mittwoch rauskomme. Ah. Das heißt, davor lohnt es sich halt eh nicht.
Okay.
Aber Ja,
aber du bist soweit wieder hergestellt einigermaßen.
Ja, doch, ein paar Restsymptome sind noch da, so das typische Husten oder ein bisschen Stimme oder so, aber wie du gerade merkst, es geht ja soweit ganz gut.
Du hörst dich gesünder an als ich vor 2 Wochen.
Das ist auch nicht so schwer. Nee, zurück zum Spiel. Ich fand, die ersten Minuten waren eher so eine Art Willenserklärung der Mannschaft, noch was zu investieren.
Stimmt.
Das hat sich noch nicht in Chancen ausgedrückt, aber einfach diese Grundaktivität und dieses sehr viel höher stehen und Leipzig sehr viel aggressiver anlaufen, hat schon einfach einen Ton gesetzt für die zweite Halbzeit.
Ja, ja, sicher. Also es gab dann, ja, haben wir gesagt, keine Highlights so richtig. In der 59. Minute kommt dann noch Ejuke für Richter und ab da ging es dann eigentlich ab richtig da geht's los.
Ja.
Ab. Mhm. 61. Minute hat nämlich Kenny, kriegt Kenny einen sehr guten Ball auf die rechte Seite, hat richtig viel Platz. Und ich dachte eigentlich, lauf noch weiter. Er versucht dann zu flanken und dann wird der Ball abgeblockt und ich dachte im ersten Moment, nein, wie kann man denn jetzt schon wieder so eine gute Möglichkeit liegen lassen? Aber dann wurde mir erst klar, okay, der Ball wurde ja mit der Hand abgewehrt und es gibt den Elfer. Ja. Und es, da muss man auch nicht diskutieren. Also der Ball, also der Arm geht ja sogar raus. Also es war, ja.
Vorausgegangen finde ich, dass es ein sehr, sehr schönes Aufbauspiel ist. Also das läuft aus der eigenen Viererkette heraus, dieser Angriff, dass man Leipzigs Pressing quasi ausmanövriert hat und dadurch, also man spielt dann auf Mittelstädt, der spielt in die Mitte und von dort aus geht es dann halt über den rechten Flügel, der komplett blank ist. Das war einfach auch gut gespielt, Leipzig in so eine gewisse Unwucht gebracht. Da sieht man auch, ist jetzt schon mal mein Statement, man hat wieder gesehen, warum Mittelstädt in gewissen Situationen einfach besser ist als Plattenhardt. Er ist ein besserer Antreiber, er ist ein besserer Aufbauspieler als Plattenhardt, weil er nicht so eindimensional ist, weil er auch sich mal in Halbräume fallen lässt. Und ja, genau, dann ist das ein völlig unstrittiger Elfmeter. Hertha mit 2 Elfmetern in Folge. Wann hat's das letzte Mal gegeben?
Tatsächlich, müsste man mal nachgucken, ja.
So.
Habe ich nicht gemacht.
Habe ich auch nicht gemacht. Wieder tritt Luke Bakio an, wie beim letzten Spiel.
Sorry, wir müssen kurz mal einen Rant über Osmas einschieben. Also nicht nur, dass der seine gelben Karten für Leipzig vergessen hat. Also da war ja ein Ding dabei, das hätte ja so dunkelgelb sein müssen.
Gegen Luke Bakio auch, ne?
Ich glaube ja, also es war ja mit offener Sohle gegens Schienbein. Das war so heftig.
Ich glaube Diallo gegen Luke Bakio war es.
Habe ich gesagt, er hat es anscheinend nicht gesehen. Aber dann hätte, wenn er es gesehen hätte, hätte es definitiv gelb sein müssen. Und dann, wie kann man denn vor einem Elfmeter noch 3-mal wechseln lassen? Das habe ich ja noch nie gesehen.
Ja, und das habe ich auch auf Twitter angemerkt. Dann kamen ganz viele Leute und gesagt haben, ja, ist erlaubt. Ja, das ist mir schon bewusst, dass das Regelwerk das hergibt.
Genau.
Es gibt ja eine gewisse Fußballetikette, sage ich mal, Fußballknigge, dass man das nicht macht. Weil man damit halt den Schützen so unter Druck setzt.
Ja.
Das sieht man eigentlich nicht.
Gerade bei einem Auswärtsspiel, also was soll das?
Aber
er hätte doch beim Torjubel dann locker wechseln können, also in der Zeit. Das wäre ja gar kein Problem gewesen.
Aber das kritisiere ich an Harm Osmas, der übrigens ja damals auch der Schiedsrichter war, ne, Hertha Schalke, DFB Pokal, Toruna Riga, ich sag nicht mehr. Mhm. Das kritisiere ich am meisten an ihm. Er hat kein Fingerspitzengefühl.
Null.
Er hat kein Fingerspitzengefühl. Und
der ist auch so einer, der macht Dienst nach Vorschrift, der sagt, ist erlaubt, machen wir jetzt. Ist mir scheißegal, was da passiert.
Aber Luke Bakio lässt sich nicht irritieren. Er lässt sich auch nicht davon irritieren, dass Konga sich ja auch sehr bereitwillig angeboten hat, den zu schießen, wo Sandro Schwarz auf der PK gesagt hat, findet er grundsätzlich erstmal geil, also O-Ton. Einfach, dass ein Spieler sich da die Verantwortung stellt und Bock hat. Aber er als Trainer musste auch eingreifen. Also Luke Bakio hätte ihm den wohl sogar gegeben. Aber Sandro Schwarz hat gesagt, nee. Dodi letzte Woche getroffen, da rütteln wir mal gar nicht dran.
Ich finde es auch gut. Also ich finde es gut, dass er da eingreift und dass das jetzt anscheinend auch klar ist. So, wenn Dodi auf dem Platz steht, schießt er den Ball, es gibt keine Diskussion. So, finde ich gut.
Du musst jetzt nur mehr Varianz reinbringen. Beide Elfmeter in diese Saison links unten. Ich sag's nur.
Aber der verlädt die Torhüter schon auch immer ganz gut. Also,
muss man
schon sagen. Also, wie eiskalt der ist absurd. Geil.
Ja, Wahnsinn, ne? Also sehr viel Selbstvertrauen bei Elfmetern, das zeigt sich da bumm drin.
Ja.
Und damit übrigens hier Statistikabteilung, Optamark, Paul Dardai in der ewigen Torschützenliste eingeholt.
Oh, na, das ist beide, jetzt auch nicht so schwer. Aber
Paul Dardai hat ja ein paar Spiele mehr. Also beide jetzt bei 22 Treffern und da auch noch der Side-Fact, dass im aktuellen Team niemand mehr Tore geschossen hat für Hertha als Davy Selke. 25.
Krass.
Aber Luke Bakio ihm dicht auf den Fersen.
Ja. Ey, wollen wir da schon mal, also nochmal irgendwie diese Entwicklung von Dodi Luke Bakio? Ich meine, das machen wir, glaube ich.
Jetzt mal der Grätsche gemacht.
Okay, können wir auch noch ein bisschen vertagen.
Vor allen Dingen, weil das nächste Tor ja direkt vor der Tür steht.
Okay, dann machen wir das. 64. Minute, genau, nur 2 Minuten später, verkürzt dann Jovetic auf 2:3 nach einem Freistoß. Wird der Ball nochmal hoch reingebracht und er. Ja, nimmt den super an.
Das ist überragend.
Ja, also
das ist ja auch etwas, was man nicht das erste Mal von ihm gesehen hat. Ich erinnere mich an ein relativ ähnliches Tor gegen Leverkusen, wo er den sogar in Knick gejagt hat.
Genau.
Falls du dich erinnerst.
Ja.
Diese Dreh-Volley-Schüsse.
Die hat er drauf.
Das ist aber auch oberstes technisches Regal, muss man sagen. Also, da sieht man halt einfach die Klasse, die er hat. Freut mich auch für ihn persönlich.
Erstes Tor jetzt, ne? Oder erstes Pflichtspiel.
Erstes Pflichtspieltor in dieser Saison, nachdem er jetzt letztes Spiel seine Indirekte da gesammelt hat. Es ist schön, dass solch ein Ausnahmefußballer, der solch körperliche Probleme hat, nochmal wichtig für sein Team wird. Das ist einfach, egal ob man jetzt Hertha mag oder nicht, ich glaube, alle haben Spaß, einem Stevan Jovetic beim Kicken zuzusehen.
Ja,
da ist noch nicht alles Gold, was glänzt, das ist vollkommen klar, aber wir reden da auch über einen jetzt was 32-Jährigen mit den körperlichen Problemen.
Ja.
Und der hat 12,2 Kilometer
das,
in dem Spiel
das
gerissen.
Ist krank. Das ist krank.
Das ist Wladimir Darida-Niveau.
Ja, das
muss man sich mal vorstellen.
Krass.
Also, wo der sich teilweise die Bälle dann geholt hat. Wie gesagt, da hat nicht alles geklappt, aber er hat ja auch gar keinen Rhythmus. Also, der hat jetzt 2 Spiele mal von Anfang an gemacht.
Genau.
Das ist super. Aber
trotzdem würde ich sagen, Mann, mit seiner Erfahrung, da dürfen eigentlich solche Ballverluste da im Mittelfeld, das darf nicht passieren.
Das stimmt.
Also.
Ja, das ist richtig.
Weiß ich nicht.
Aber da bin ich mal gespannt, ob ein Sandro Schwarz da nochmal in den Kopf eines Jovetic kommt und ob man das nochmal sieht.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Also ich finde, Sandro Schwarz ist offensichtlich jemand, der Spieler besser machen kann.
Safe.
Und es würde Jovetic, der ist jetzt schon sehr fertig, sag ich mal, in seiner Entwicklung. Der wird sich auch nicht mehr so viel biegen lassen. Aber wenn da Sandro nochmal reingeht und sagt, Stefan, weißt du selber, ne?
So. Das reicht schon.
So, und dann, so.
Er hat ja danach auch nochmal eine gute Kopfballgelegenheit. Also, was heißt gut, aber es war nicht weit weg vom Tor, sagen wir mal so. Also es war schon auch eine, die man bemerken muss, eine Chance.
Aber damit beginnt ja Herthas, ich nenne es jetzt mal Sturmlauf. Ich habe es in der zweiten Halbzeit angeguckt, wenn man das nochmal nüchterner guckt und nicht live, sind da trotzdem nochmal Längen drin. Es ist nicht so, wie man sich vielleicht erinnert, dass Hertha dann im Minutentakt, das hat sich dann schon nochmal auf die eher letzten 10 Minuten bezogen, denn Hertha nimmt ja sogar Tempo raus nach dem 2:3. Wahrscheinlich, weil man sich dachte, okay, Jean-Luc Schwarz zeigt ja auch diese Geste mit beiden Fingern am Kopf, so von wegen, Leute, jetzt Konzentration, jetzt haben wir eine Basis, um in den letzten 20 Minuten
sind's
dann, nochmal bis 30 Minuten, je nachdem, wie lange das geht, um uns das nochmal zurechtzulegen, wir müssen jetzt nicht ins offene Messer rennen.
Mhm.
So. Denn Leipzig wechselt dann ja auch. Paulsen kommt für Forsberg, Novoa kommt für Silva, ne, neue frische Kräfte. Und dann, ist es ja schon so, dass sich dann sogar so ein bisschen was wie ein offenerer Schlagabtausch entwickelt. Denn auch Hertha, muss man sagen, hat ja ein bisschen Glück, dass Leipzig eben nicht den Deckel drauf macht.
Ja, genau. Also da fangen wir mal mit der 80. Minute an. Du hattest es gerade schon angesprochen, die Rettungstat von Dodi. Vielleicht kannst du die Szene nochmal beschreiben, weil du hast es ja, glaube ich, nochmal vor dir, wie das zustande gekommen ist. Was man sagen kann, ist ja, also wenn Dodi nicht gewesen wäre, hätte es da auf jeden Fall 2:4 gestanden.
Das ist vollkommen richtig. Also auch da wieder so ein Fehler von Jovetic, der wieder den Ball kunstvoll an der Mittellinie, Höhe der Mittellinie weiterleiten will. Das funktioniert nicht. Leipzig kann auf die Viererkette von Hertha zulaufen. Ich glaube, es ist wieder Szoboszlai, der den Pass spielt, genau auf den Kunku, der auch auf absurden Antritt hat, ne, sobald er den Ball hat, ist er halt weg, auch für so jemanden wie Rochel, der ja doch einen Wendekreis hat wie ein LKW, der piept ja quasi beim Rückwärtslaufen und da läuft der Ball halt rein und Kunku macht alles richtig, ne, verlädt Christensen und hat dann aber mit einer belgischen Rakete nicht gerechnet,
Alter.
Namens Dodi Luke Bakio, der quasi, glaube ich, der wollte erstmal an Szoboszlai ran, quasi, der rennt ja quasi, als der Angriff losgeht, rennt er ja schon los. Nicht mit dem Ziel, das Ding auf der Linie zu klären, sondern irgendwie in den Zweikampf zu kommen. Und rennt halt weiter. So, und rennt weiter und ist halt auch der Einzige, der in Kunkus Tempo, ich sag mal, matchen kann. Und genau im perfekten Zeitpunkt reißt er den rechten Fuß in der Grätsche hoch und lenkt ihn am Tor vorbei und rutscht quasi jubelnd, so wie die Jamaikaner auf der Bobbahn quasi, rutscht er da in seine sich aufwärmenden Mitspieler, wird da von Prince einmal komplett geknuddelt.
Ja, Mann, das ist wie eine Interception beim Football. Ich mache jetzt hier nur noch Football-Analogien. Aber das ist wirklich, also da muss man sich auch mal feiern, ey. Und was ist denn mit dem Typen passiert?
Es ist das Wert eines Tores.
Ja, so absolut.
In dem Moment. Und wenn man eine Szene braucht, die perfekt darstellt, was sich mit Dodi Luke Bakio verändert hat, dann nehmt die, packt Titanic-Musik drunter und ab dafür.
Das ist wirklich krass.
Das ist herausragend. Was Sandro Schwarz mit ihm gemacht hat, ist absurd.
Das ist
denn wir alle wussten ja, was in ihm steckt. Das ist ja nun wirklich, das sieht ja nun jeder, dass dieser Spieler hochtalentiert ist. Natürlich. So. Aber immer diese Kopfgeschichte. Das hat ja auch vorher kein Trainer. Er hatte ja jetzt ja doch ein paar, seitdem er bei Hertha war. Und dann war er auch noch in Wolfsburg. Und da hat es ja auch genauso wenig geklappt. Da gab es ja auch teilweise absurde Szenen, wo er den Ball verliert und
Dodi, ich trage nach hinten Luke Bakio. Also das war ja wirklich,
das war ja teilweise schon provokant.
Ja.
So, und Sandro Schwarz, das haben wir ja auch damals, als wir gesagt haben, wer kommt da überhaupt zu Hertha als Trainer, was sind seine Stärken, habe ich, glaube ich, auch herausgearbeitet, weil ich auch mit Leuten aus Mainz und so weiter gesprochen habe. Sandro Schwarz versteht das, Spieler besser zu machen und in den Kopf von Spielern zu kommen. Und das hat er bei Dodi Luke Bakio bewiesen, indem er ihm offensichtlich gezeigt hat, pass auf, wir wissen, was deine Fähigkeiten sind und du willst Spaß auf dem Feld haben. Du wirst ja aber nur Spaß auf dem Feld haben, wenn die Mannschaft funktioniert. Und damit die Mannschaft funktioniert, musst du deinen Teil dazu beitragen. Und das tut er. Und das macht ihn besser und das macht die Mannschaft besser. Und das wird sich auch in Punkten auszahlen oder ausdrücken bald. Da bin ich davon überzeugt. Aktuell sind es einfach mal schon 6 Scorerpunkte nach 10 Spielen.
Alleine dieses Interview nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob es alle von euch gesehen haben.
Was ich nicht sehen
konnte,
erzähl mal.
Ich kann es jetzt auch im Wortlaut nicht wiedergeben, ich habe es jetzt auch leider nicht nochmal raussuchen können oder so, aber der stand da wirklich, also ich meine, es ist eine Niederlage gewesen, das werden wir gleich noch besprechen, aber der stand da voll happy am Mikrofon, hat gemeint, ich habe hier so viel Spaß, ich bin wirklich glücklich. Ich meine, klar, der ist jetzt auch kein Muttersprachler, ne, aber ich glaube, er wollte einfach ausdrücken, ich bin hier jetzt gerade richtig glücklich bei diesem Verein und mit dieser Mannschaft und mit diesem Team. Und der hat gemeint, ja, wir haben jetzt zwar verloren, aber wir müssen jetzt alles Positive, was wir jetzt hier in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, mitnehmen und müssen Schalke besiegen. So. Und das ist ein Spirit, ey. Ich habe nicht geglaubt, dass das nochmal bei einem Dodi Luke Bakio passieren kann.
Ich finde, dass der aktuell sogar fast schon Leader-Qualitäten zeigt, weil der ja wirklich, der geht ja auch sportlich voran. Der hat sich im Spiel wirklich verausgabt.
Ja.
Ne? Wenn keiner mehr kann, zieht er den Sprint nochmal an, ob jetzt nach vorne oder nach hinten, gibt sich da nicht auf. Das ist ein anderer Luke Bakio. Das ist vor allen Dingen ein demütiger Luke Bakio. Der versteht, dass man jedes Spiel das Talent erstmal nicht zählt, sondern nur die Arbeit, die du reinsteckst. Das muss die Basis sein. Ab da kannst du glänzen. Aber du musst dir selber erstmal das Plateau bauen, um überhaupt glänzen zu können. Und das machst du halt durch die Teamarbeit, durch das Kollektiv. Und das finde ich eben, das zeigt sich aber, Hertha, dass diese Demut, dass da keiner gerade, glaube ich, denkt, er ist besser als das. Sondern, nee, wir schaffen das nur zusammen. Und das hat Sandro Schwarz vielleicht auch in Verbindung mit Freddy Bobic, mit einem Präsidenten und so weiter. Das wird ja gerade gelebt. Dieses alle zusammen, Hertha zusammen, gemeinsam Hertha wird da gerade gelebt. Und das zeigt eben diese zweite Halbzeit, dass man sagt, okay, ja, das war scheiße in der ersten Halbzeit, ist nicht gut gelaufen, aber wollen wir uns jetzt aufgeben oder wollen wir auch den Fans, die da gerade mit 4.500 Mann und Frau und Maus da auf der Tribüne sitzen, nochmal was zurückgeben, die Energie, die sie uns vorher gegeben haben. Und das ist sehr imponierend und es hat dann nicht gereicht. Wir können ja auch auf die letzten Szenen des Spiels gleich noch eingehen, aber allein ist nochmal so inbrünstig versucht zu haben, verdient Applaus.
Ja, würde ich auch sagen. Also, was du gerade sagtest, möchte ich auch nochmal unterstreichen. Dieses Umfeld hat sich einfach gewandelt zu einem Club, der weiß, wo er steht, der weiß, dass man arbeiten muss, der nicht irgendwelche Luftschlösser baut mit Investoren und mit Jürgen Klinsmann und mit, wir kaufen uns jetzt hier irgendwie einen Stürmer aus Italien und dann macht er uns hier 30 Buden in der Saison, sondern die wissen alle, was sie können. Die wissen, dass es nur im Team geht. Und das war ja auch das, was Sandro Schwarz immer gesagt hat am Anfang. Wir müssen jetzt über die Gruppe kommen. Es geht nicht anders als über die Gruppe. Und das hat selbst Luke Bacchio verstanden.
Ja, es ist ein gesamter Kulturwandel. Und ich weiß noch, das ist jetzt vielleicht ein großes Bild und ein großes Vorbild, klar. Aber nur der Kerngedanke. Als Jürgen Klopp beim FC Liverpool angefangen hat, hat er diesen berühmten Satz gesagt, we have to change from doubters to believers. Das fasst für mich das perfekt zusammen, denn auch Liverpool, anderer Kosmos und so weiter, war zu dem Zeitpunkt ein Verein, der die größten Zeiten hinter sich hatte, der seit Jahren kriselt hat, wo sich alle gegenseitig nur noch sich gezankt haben und verschiedene Ideen im Verein und so weiter, bla bla bla.
Quasi Hertha.
So, genau, es ist quasi Hertha. Und dann kommt ein Mann mit natürlich, wie gesagt, auch dem Präsidenten im Rücken und so weiter, das ist nicht nur Sandro Schwarz, aber da kommt ein Trainer, der sagt, der es nicht mit diesen blumigen Worten beschreibt, dafür ist er vielleicht auch nicht der richtige Typ, aber der es halt vorlebt. Mhm. Der es halt vorlebt und das hat man ja auch nach dem Abpfiff gesehen, als er, wie mit welchem Feuer er zu den Fans gelaufen ist und sie aufgefordert hat, für diese Mannschaft quasi nochmal die ganze Energie, die sie, also ich glaube, bei Sandro Schwarz geht's viel um Energien, also wie die Spieler treten in Vorleistung quasi, um dann von den Fans das zurückzubekommen. Und das hat er in dem Moment eingefordert, dass die Mannschaft sich in der zweiten Halbzeit aufgeopfert hat und die gesamte Energie auf den Platz gelassen hat. Und das müssen sie jetzt als Währung quasi zurückbekommen. Und das war ihm sehr wichtig, glaube ich. Und wie er auch nach dem Spiel meinte, dass er seine Mannschaft, das war ja O-Ton, dafür liebt, was sie da in der zweiten Halbzeit veranstaltet hat. Ja. Das ist schon, ohne zu sagen, jetzt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, denn in der Medienrunde nach dem Spiel, also einen Tag danach, hat er auch gesagt, wir rennen hier nicht freudestrahlend über die Geschäftsstelle, sondern wissen, dass wir Punkte sammeln müssen, aber ja, man kann ja trotzdem das Positive festhalten.
Ja, genau, das hat uns auch, also Michael hat uns auch nochmal eine Mail geschrieben und hat auch gesagt, ey, sterben wir jetzt hier in Schönheit, weil im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt hatten wir halt auch irgendwie 12 Punkte und nicht 8. Ist natürlich, es ist absolut wahr und ich glaube, ja, das wissen die auch alle, nur, aber wir zählen das ja auch jede Woche auf, ne, es geht um, gegen wen haben wir gespielt, wie spielen wir da, wie fallen die Tore, wie verkauft man sich, in welchen Prozess steckt man, wo kommt man her? Das muss man alles irgendwie mit einbeziehen und darf nicht sagen, 10 Spiele sind gespielt, so viele Punkte haben wir, das ist jetzt die Wahrheit.
Das ist für mich unterkomplex. Wie gesagt, der Halbsatz muss immer sein mit Hertha muss auch Spiele gewinnen, vollkommen klar, die Wahrheit steht, aber Fußball ist ja meistens nicht die eine Wahrheit, sondern ganz viele und ich finde, Hertha stirbt gerade nicht in Schönheit, sondern Hertha lebt das erste Mal wieder seit Jahren. Es pulsiert mal wieder, man hat da ein Trainer und eine Mannschaft, die etwas auslöst, in die man sich wieder verlieben kann. Ich weiß noch, wie wir teilweise im Podcast hier saßen und so dachten, wer ist das da auf dem Feld? Ich habe zu niemandem mehr einen Bezug.
Ja.
Und das ist ja auch gar nicht gegen die einzelnen Menschen gerichtet. Die fühlen sich in dem Moment auch nicht wohl. Aber da verändert sich gerade viel. Und was wäre denn jetzt die Lösung? Also wenn man jetzt sagt, der Weg von Sandro Schwarz ist nicht der richtige, weil wir keine Punkte holen. Naja, ich glaube, Hertha hat in den letzten Jahren viele andere Dinge versucht, auch sehr viel destruktivere, und hat damit kein Deut besser abgeschnitten. Das heißt, es kann ja nur die Antwort sein, den Weg weiterzugehen und diesen lebensbejahenden Fußball zu tragen und zu unterstützen. Und naja, aber so ist es ja.
Ja, ja.
So, und ich wüsste jetzt nicht, was die Alternative sein soll.
Nee, also nee, wir müssen diesen Weg weitergehen, ist ganz klar. Also es gibt, man kann jetzt, was willst du ändern? Es gibt nichts, was so, also aus meiner Sicht kann man jetzt nicht wirklich viel, also so Grundlegendes ändern und besser machen. Klar, es gibt immer was besser zu machen, aber jetzt gerade sehe ich nicht die großen Stellschrauben, die wir drehen könnten. Deswegen alles erstmal gut.
Wahrscheinlich.
Aber lass uns mal das Spiel
noch fertig machen.
Genau.
Genau.
Ejuke hat noch eine richtig gute Chance.
Bittere Geschichte, ja.
Ja, mit einem Konter. Er kriegt halt den Ball nicht kontrolliert. Das ist halt so, glaube ich, das große Problem.
Ist halt im hohen Tempo, ne? Ja. Also er sprintet da. Gut von Konga in der Szene, auch da wieder, finde ich, wir kommen noch zu seiner Chance. Ja, er hat wieder das Tor nicht gemacht, aber
Er hat nichts falsch gemacht
und er war ein sehr belebendes Element, was, glaube ich, auch mit Jovetic funktionieren kann zusammen. Das ist auch eine Erkenntnis, dass wenn Hertha in einem Spiel Tore braucht, dass man sagen kann, naja gut, dann nehmen wir die beiden zusammen, auch Jovetic, dann glaube ich jemand, wir erinnern uns an Hashtag Jovedeal, ne? Jovetic mit Belfodil, also Belfodil jemand, der dann noch mal ein bisschen körperlicher ist, Bälle halten kann, auch mal ein Zuspiel verarbeiten kann. Konga kann ja so ähnlich funktionieren, auch wenn er insgesamt ein anderer Spielertyp ist, aber von den Maßen her quasi das hergibt. Das ist auch eine Erkenntnis aus dem Spiel heraus, finde ich. Und klar, die Szene mit Ejuke ist dann bitter, irgendwie noch den Ball aufs Tor bringen, dann ist Kampel halt da, gut. Selke kommt darauf hin für Serdar und dann wird's fast schon tragikomisch, weil in der Sekunde, wo aufs Feld läuft, fällt das vermeintliche 4-2.
Ja.
So, ich hätte mir gerne das Tor so Bodycam-mäßig aus Selkes Perspektive geholt. Holt sich so den, klatscht sich so ab mit Serdar, rennt aufs Feld, 3 Meter, fuck.
Es ist wirklich so bitter, ey, aber es war ja, Gott sei Dank, also ich hab's schon immer gesagt, VR, ja, geile Sache, dass der Treffer dann wieder zurückgenommen wird, einfach großartig, das Ding macht den Sport einfach fairer, ist super gut. Genau, und dann gibt's ja sogar eine Chance von Selke. Selke hat ja echt nochmal einen sehr guten Abschluss, der leider auch gut gehalten wird. Danach kommt nochmal Luke Bacchio, glaube ich, auch nochmal zum Abschluss. Der ist dann eher weniger aufs Tor.
Ja, es ist halt so, dass der Ball wird zur Seite abgewehrt. Ejuke flankt nochmal rein. Da hätte ich mich schon gefragt, hätte er nicht eher daneben zu Jovetic passen sollen? Weil dass da ein Kopfballduell gewonnen wird gegen 3 RB-Verteidiger, boah, naja gut, Ball wird nicht ganz geklärt und Luke Bacchio rauscht von hinten an und semmelt ihn halt drüber, er muss ja volles Risiko nehmen,
ja,
ist dann so. Aber auch das in der 86. sollte beileibe nicht die letzte Szene sein.
Nee, genau, es gibt ja 5 Minuten Nachspielzeit auch, also durch diese VAR-Geschichte kommt ja noch was drauf, dann die vielen Wechsel, da ist einiges angefallener Zeit, insofern auch völlig berechtigt. Und dann kommt, glaube ich, so, also die Szene, wo ich wirklich fast weinend auf dem Sofa lag. Ihr hättet wirklich wie so ein kleines Kind, was so mit den Beinen nach oben strampelt, lag ich da, weil ich habe es einfach nicht fassen können, wie viel Pech man haben kann. Das ist nämlich diese Szene, ja, was du jetzt gerade schon sagtest, Konga macht einfach alles richtig in der Situation. Ja. Ja. Der Torwart hält gut, der Ball geht an den Pfosten und normalerweise in einer Welt, wo Union Berlin Tabellenführer ist, eigentlich springt der Ball da an den Rücken und dann ins Tor, aber natürlich nicht bei ihm. So, und das ist so bitter, weil er kann nichts besser machen in dieser Situation.
Nee, es ist auch ein super schwieriger Winkel. Ich finde, der erste Kontakt ist super, weil er ihn sich da in der Position gut vorlegt und den Gegner noch mal ein bisschen auf Abstand hält. Der Schuss ist stramm, er ist platziert, gute Schusstechnik. Ja, so, und er hat ja dann 1 Minute später noch mal eine Kopfballchance. Die ist dann auch sehr schwer.
Ja.
So. Und ja, so geht's dann halt nicht 3-3 aus. In meiner Welt ist es schon so, dass es durch die zweite Halbzeit verdient gewesen wäre.
Absolut. Ich glaube auch, dass Leipzig, also die Leipziger, die haben ja danach auch dumm aus der Wäsche geguckt so ein bisschen. Die haben sich ja auch gefragt, was ist denn hier gerade passiert? Also ich glaube, da hätte sich keiner beschwert.
So, und es gleichzeitig kann man natürlich sagen, Leipzig hatte die 1-2 Chancen in der zweiten Halbzeit auch das 4-2 zu machen, da ein paar Umschaltsituationen, aber sei es drum, sie hätten sich nicht beschweren dürfen, das ist einfach, das ist, glaube ich, der Fakt, aber
ich fand das so geil, du hast ja die Interviews nach dem Spiel nicht gesehen, ne? Oder die Medienrunden und so.
Also PK und so halt, aber.
Nee, ich meine so da mit Lothar Matthäus und so, ne?
Ach so, die Field-Interviews,
ne. Haben sie ja noch so ein paar GesprächspartnerInnen da gehabt und so. Ja. Und dann, also wie dieses Spiel abgefeiert haben, ja, und wie auf einmal alle den Fußball geliebt haben, so, was da abgegangen ist und so. Und du musst dir das vorstellen, ey, Samstagabend ein Spiel mit Hertha BSC und alle lieben danach den Fußball. Das ist doch einfach, wo gibt's denn sowas? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, aber das merkt man ja auch an neutralen Leuten, die ich dann teilweise auf Twitter, die ich auch sehr schätze, weil die von Fußballtaktik super, super viel Ahnung haben oder so. Da hat einer geschrieben, wer war denn das? Ich glaube Marius Fischer, gegen Pressing 91 auf Twitter, könnt ihr folgen. Der meinte, ey, wenn Hertha so weiterspielt, sind die für mich nächstes Jahr Top 8, Top 9 Team. So.
Ja, gut.
Jetzt. Lass uns da nicht hingucken. Aber, ne, aber ich weiß, wo es herkommt, diese Bewertung.
Ja.
Weil Hertha das in so vielen Spielen schon gezeigt hat, das ist jetzt auch keine Eintagsfliege mehr. Wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, wie sie in jedes Spiel reingehen. Und es wäre verdient gewesen, gehört jetzt gerade irgendwie zu der Geschichte dazu, die Hertha schreibt, dass es gerade alles noch ein bisschen tragisch ist, alles ein bisschen traurig in dem Sinne. Wobei, traurig ist das falsche Wort. Traurig ist es ja nicht. Wie die Mannschaft danach aber mit den Fans wieder zum Schulterschluss angesetzt hat und so weiter.
Dieses Gefühl ist unglaublich.
Es wäre, der Fußballgott wäre ein zynisches Arschloch, wenn er das alles nicht funktionieren lassen würde. Das ist mein Statement quasi dazu.
Okay. Ja, also.
Es wäre im Sinne des Sports und im Sinne dieses Vereins und dieser Stadt und so weiter, wenn das alles jetzt einfach funktionieren würde.
Ja.
Nicht sofort, nicht mit unwahrscheinlichen Höhen, sondern einfach, dass sich das jetzt positiv in Gang setzt.
Ja.
Und dafür wird gerade täglich gearbeitet, das spürt man.
Ja, ich habe es auch danach auf Twitter nochmal geschrieben, ey, also ich war komplett im Eimer so nach diesem Spiel. Also ich war eh schon komplett im Eimer vor dem Spiel und dann hat mich das aber, ich wäre fast eingepennt, aber dann hat mich dieses Spiel wieder so hochgebracht. Und danach
dasselbe, ich hatte so ein Corona-Abend
lief. Ja. Völlig am Ende, aber es hat sich einfach krass gut angefühlt, obwohl man wieder in Leipzig verloren hat, es hat sich einfach gut angefühlt, weil du hast da eine Mannschaft, die sich nicht aufgibt, die sogar noch rankommt, die sogar noch die Chance aufs 3:3 hat,
ja.
Du hast einen Trainer, der danach auf die Kurve zuläuft und einfach seine ganzen Emotionen zeigt. Also meine Freundin kam noch irgendwann nach Hause und ich hab gesagt, ey, es war einfach ein geiles Spiel, ich hatte richtig Spaß und wir haben verloren, genau, aber ich habe einfach Bock.
Ich hab meine Freundin danach ich bin ja noch in Isolation, deswegen habe ich meine Freundin angerufen. Die hat auch mit Hertha eigentlich so viel gar nicht am Hut, aber ich musste es so einmal kurz so, was für ein Abend, rauslassen. Auch danach, der Sonntag hat sich, also ne, man geht ja dann dieses Spiel, geht ja quasi, reguliert ja so ein bisschen die Emotionen des Folgetages.
Ja. Und
das hat sich eher wie so ein Siegessonntag angefühlt, so.
Ja, einfach, also ein Sieg nicht im Sinne von Punkten, sondern im Sinne von, es ist wieder ein Schritt erkennbar gewesen, wo man sagt, ey, es ist einfach wirklich nachhaltig und danach sehnt man sich ja so gerade nach dieser nachhaltigen Entwicklung und ich glaube, das ist das, was uns allen so ein gutes Gefühl gibt in dem Sinne. Ist klar, Sandro Schwarz hat auch gesagt, ey, wir dürfen jetzt nicht selbstzufrieden im Bus sitzen und sagen, hier, wir haben super gespielt,
nee.
Sondern wir müssen jetzt, und vielleicht kommen wir dann auch mal gleich zum Ausblick, wir müssen jetzt gegen Schalke diese Punkte holen. Also, er hat nochmal was anderes gesagt, aber letztendlich ist es so, seien wir fair. Okay, dann starten wir noch mal rein in den Ausblick.
Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht das Rennen?
Weiß ich gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
Es spielt. Wir sagen es hier, ihr wisst es, ihr hasst uns vielleicht dafür. Schalke 04 im Berliner Olympiastadion gegen Hertha BSC. 17.30 Uhr am Sonntag, wieder beste Fußballzeit, toll.
Wie gesagt, im Oktober lohnt sich das DAZN-Abo. Er hat da dreimal am Sonntag, glaube ich.
Ja, Tatsache. Ja, also wir haben uns da natürlich auch wieder eine Stimme geholt. Und zwar haben wir da den netten Philipp, der uns eine Sprachnachricht wieder zugesandt hat. Es tut mir so leid, Philipp. Wie heißt der Podcast? Halbfeldflanke? Ist die? Ja, Halbfeldflanke. Oh, Gott sei Dank. Ist mein Gehirn noch nicht Matsch. Genau. Und der hat uns mal seine Einschätzung zum kommenden Spiel geschickt. Ist ja auch wirklich eine interessante Ausgangsposition für Schalke.
Ja.
Hallo. Ihr hattet ja für euren Hertha-Base-Podcast vor dem nächsten Ligaspiel am Sonntag gegen Schalke eine Einschätzung aus Gegnerperspektive gebeten. Also fangen wir mal mit dem an, was relativ klar ist. Und das ist die Verletzten-Situation auf Schalke. Es fehlen momentan die Innenverteidiger Vandenberg, Kaminski und Cissé noch auf unbestimmte Zeit. Außerdem unsere Nummer 10 Salazar. Und im letzten Ligaspiel gegen Hoffenheim musste zur Halbzeit der Rechtsverteidiger Brunner ausgewechselt werden, weil er angeschlagen war. Da ist noch nicht klar, ob er wieder fit wird. Ihr hattet ja außerdem gefragt, wer von uns gerade in Lauf hat. Und wenn man sich die letzten Ergebnisse anguckt, wird klar, dass er die Liste gar nicht so lang sein kann. Wir haben die letzten beiden Spiele 0-3 gegen Hoffenheim, jetzt das vergangene Wochenende verloren, davor 0-4 gegen Leverkusen. Entsprechend die einzigen Spiele, die ich da halbwegs nennen könnte, wären Kraus, der zum Bundesliga-Rookie des Monats September gewählt wurde. Man könnte zum Beispiel auch Drexler sagen, der an 4 der letzten 6 Tore beteiligt war, aber das ist keine wirklich überzeugende Statistik, wenn die war, denn die war ja auch schon vor den beiden letzten Ligaspielen genau die gleiche. Wir haben keine Tore geschossen. Nun ja. Was erwartet euch als Hertha? Das ist gar nicht so leicht herauszufinden, denn Kramer ist gerade auf einem sehr wackeligen Trainerstuhl und er probiert außerdem in den letzten Spielen immer wieder neue Ideen aus, neue Elemente aus. Da ist nicht klar, was davon funktioniert, was er beibehalten will und was er sich Neues ausdenkt. Mehr wird man sicherlich wissen nach unserem Pokalspiel am Dienstag, nochmal gegen Hoffenheim, diesmal auswärts, ob Kramer personell umstellt, ob er die Schwächen im Spiel irgendwie abstellen kann, ob er vielleicht auch Schwächen beim Gegner ausgemacht hat, wodurch er die Offensive stärken kann. Das ist, wie gesagt, alles nicht klar. Insgesamt hat Schalke sowohl vorne als auch hinten eine Vielzahl an Problemen. Offensiv, wir kommen zu wenig Chancen, finden zum Beispiel mit unseren Flanken nicht die eigentlich fürs Kopfballspiel prädestinierten Stürmer Terodde oder Polter. Wir haben kein wirkliches Ballbesitzspiel. Das ist ein Problem, was sich hier schon über viele Jahre hinzieht auf Schalke. Aber zum Beispiel auch die Standardstärke, was letzte Saison in der zweiten Liga eine unserer Stärken war, zeigt sich in dieser Saison nicht so wirklich erfolgreich. Defensiv haben wir zum Beispiel immer noch die gleichen Schwächen wie schon unter Gramozis. Wir sind anfällig über die Flügel, verwahrlosen geradezu den Zehnerraum, also den Raum direkt vor der Abwehrkette. Da kommt es dann immer wieder dazu, dass selbst wenn wir einen Ball hinten rausklären, der wieder beim Gegner landet und der sich da die nächste Chance erarbeiten kann. Außerdem haben gerade die Spiele, gerade das Spiel gegen Leverkusen hat brutal aufgezeigt, dass wir ein Problem haben, wenn der gegnerische Angriff mit Tempo gegen unsere letzte Kette kommt. Und ja, ihr habt ja eben die Verletzten gehört. 3 Innenverteidiger sind verletzt. Wir haben zurzeit nur noch 2 nominelle Innenverteidiger, die überhaupt fit sind. Der eine kommt aus einer längeren Verletzung und der andere tut sich sehr mit Anpassungsschwierigkeiten an die Liga hervor und mit einem mangelnden Tempo. Also das sind so Probleme, bei denen ich nicht genau weiß, wie es abgeschafft werden soll, denn du kannst die Spieler nicht auswechseln. Du kannst zum Beispiel auch nicht das System auf eine Fünferkette wechseln, weil dir schlicht die Spieler fehlen. Das wurde eine Halbzeit lang in Leverkusen probiert, wo dann Cedric Brunner mit Innenverteidiger war, hat auch nicht so ganz funktioniert. Was in den letzten Wochen zum Beispiel noch probiert wurde, ist ein Doppelsturm Terodde-Polter gegen Augsburg, der mit langen Bällen angespielt wurde, die dann festmacht, weiter verteilt. Wie gesagt, ein eine Fünferkette, also einen 5-4-1, um genau zu sein, gegen Leverkusen in der zweiten Halbzeit, um defensiv mehr Stabilität zu schaffen. Im letzten Spiel gegen Hoffenheim sind wir auf das 4-2-3-1, was die zum Beginn der Saison schon meist gezeigt wurde, zurückgekehrt. Da hat Kramer ein neues Element eingebracht, und zwar ein sehr hohes Pressing, wodurch uns auch einige Ballgewinne tief in der gegnerischen Hälfte gelungen sind, wir auch zu einigen Chancen kamen, aber das Problem hinten eben nicht adressiert wird, denn wenn alle aufgerückt sind, ist eben viel Raum hinter den Verteidigern, der bespielt werden kann von schnellen gegnerischen Angreifern. Und doch da haben wir wieder die fast schon typischen Gegentore bei Schalke zurzeit gefangen. Außerdem auch ein bisschen Spielpech gehabt, 2 Elfmeter verursacht in einem Spiel, 3-mal den Pfosten getroffen. Aber das kommt nur, dieses Spielpech kommt eben nur zu den vielen Problemen dazu. Und wenn sich da nicht schleunigst was ändert, zum Beispiel im Pokal irgendwie einen Weiterkommen geschafft wird, kann es halt sein, dass Kramer am Sonntag überhaupt nicht mehr auf der Trainerbank sitzt. Entsprechend ist es super schwer vorherzusehen, wie denn das Spiel für euch wird. Und zum Abschluss mein Tipp. Ich tippe ungern, deswegen sage ich immer 1-0 für Schalke, ohne dass da jetzt irgendwelche tiefsinnigeren Gedanken dahinter stecken. Viel Spaß bei eurer Podcast-Aufnahme. Ciao.
Vielen, vielen Dank, Philipp. Ja, das ist eigentlich, ist super gut, wenn man einfach immer sagt 1-0 für Hertha BSC.
Und ist das ein gebrochener Mann?
Ja,
also großes Trainer-Kramer auf Schalke.
Ja, das. Ach komm, dafür kriegst du ihn.
Jawohl, Arbeitsnachweis.
ich habe ihn dann nochmal gefragt, wie wahrscheinlich er es auch hält, dass Kramer jetzt noch, sagen wir mal, Schalke verliert 0-3 oder 0-4 da auf Hoffenheim, wollte ich schon sagen, in Hoffenheim oder in Sinsheim. Er hat einfach nur so diese Emojis zurückgeschickt, die sagen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also irgendwie ist es anscheinend wirklich gerade sehr schwer vorhört zu sein, was da passiert. Also ich verfolge ja Schalke überhaupt nicht so.
Ich habe mich damit mal jetzt die Tage ein bisschen auseinandergesetzt, auch so, aus so einem fast schon beruflichen Interesse, weil ich halt wissen wollte, was passiert da aktuell. Und du hast, also Kurzfassung ist schwierig bei Schalke, weil schon wieder so viele Themen zusammenkommen. Schalke hat kein Geld,
ist abgestiegen,
aber hat kein Geld und musste deswegen auf einen Trainer setzen, der kein Geld kostet. So, und das wurde halt Frank Kramer, das merkst du halt, dass da jemand geholt wurde, von dem du vielleicht nicht zu 100% überzeugt bist, aber der hat halt Bielefeld einmal in der Klasse gehalten. So. Und du hast mit Frank Kramer genau das bekommen, was du erwarten konntest. Er uninspirierten Offensivfußball. Also da vorne ist keine Idee, nichts Zusammenhängendes. Wurde von Philipp gerade alles beschrieben. Also eigentlich stimmt ja nichts. Flanken funktionieren nicht. Ballbesitzspiel funktioniert nicht, also hast du schon mal, Tempo haben sie eigentlich auch nicht so wirklich, weil ihnen auch die Außenspieler fehlen, also Marius Bülter ist schnell, ansonsten spielt ein Dominik Drexler auf den Außen, das ist wie, als wenn bei uns, als wenn Wladimir Darida auf den Außen spielen würde, haha, so, dementsprechend wird ein Terodde nicht gefüttert, der hängt völlig in der Luft, defensiv ist das eine Katastrophe, also die Schalke-Abwehr erinnert auch so ein bisschen an das, was Herthas Abwehr in den letzten Jahren war. Das ist so ein bisschen wie der Junge, der in der Grundschulklasse früher bei Ausflügen immer gekotzt hat. Du weißt, irgendwann wird der individuelle Fehler kommen. So, muss gar nichts passieren. Irgendwas werden sie produzieren. Die Probleme, die Schalke in der Abwehr hat, sind perfekt für Hertha. Sie wurden gegen Leverkusen, haben sie ja 4-0 verloren. Das war nicht die taktische Meisterleistung eines Xabi Alonso, der sein erstes Spiel dort als Trainer hatte, sondern das waren Jeremy Frimpong und Moussa Diaby, die einfach einen weggelaufen sind. Maya Yoshida, der gerade einer der beiden Innenverteidiger ist, der ist so langsam und ist nicht eben wie Hasebe jemand, der das irgendwie durch intelligente Stellungsspiel oder so geschickt irgendwie auszugleichen weiß. die werden überrollt. Und wenn sie dann auch noch den Zehnerraum offen lassen, würde ich übrigens dafür plädieren, mit Jovetic und Konga zu starten. Hm. Marschroute ist klar. Die haben selber kein gutes Ballbesitzspiel. Du brauchst nicht ich glaube nicht, dass du Šunjić als Zerstörer brauchst. Ich glaube, dass ein Toussaint und ein Serdar im Verbund reichen, um die Mitte dicht zu machen gegen Schalke, weil da einfach nicht so viel kommt. Es wäre eine andere Geschichte, wenn Salazar dabei wäre, aber der fehlt ja verletzt. Das heißt, was soll aus dem Mittelfeld kommen? Und wenn Jovetic den Raum im Zehnerraum bekommt, ja, dann wird er was damit anzufangen wissen. Ich fänd's spannend. So, und ich glaube, es wäre auch eine Marschrichtung wieder, ne, ein Signal an die Mannschaft zu sagen, jetzt Attacke.
Ja.
Also eigentlich muss es funktionieren und ich finde nicht mal ein Trainerwechsel von Schalke nach dem Pokalspiel würde etwas daran ändern, weil bis dahin kriegen die keine große Lösung präsentiert, weil es halt unter der Woche des Spiels ist, die müssten
und die haben ja immer noch kein Geld.
Genau. So, die können jetzt immer, dann müsste es wahrscheinlich wieder Mike Büskens machen,
ja,
der beziehungsweise dann aufgestiegen
ist. Geschrieben, ja.
Das ist halt übrigens eine richtig eklige Situation, dass ja Mike Büskens mit denen aufsteigt, ist sowieso ja schon Schalke hält, damit absolut zur Legende geworden. Und dann bleibt er im Trainerstab und der nächste Trainer darf keine eigenen Co-Trainer mitbringen, weil Schalke das Geld dafür fehlt. Und plötzlich sitzt du als Trainer neben Mike Büskens. Viel Spaß. Also auch eine super Ausgangslage. Nee, deswegen. Das Hertha auch mit der Form, jetzt punktetechnisch haben wir ja schon alles besprochen, aber mit der grundsätzlichen Form, wie sie auftreten, Heimspiel, das ist
Leute, kommt da hin. Sonntag, 17.30 Uhr, Olympiastadion. Es muss einfach ein krasser Abriss werden, auch von den Rängen. Da muss genau dasselbe Feuer rein wie in der zweiten Halbzeit ab dem 3:2 oder 3:1 in Leipzig. Das muss richtig knallen. Da müssen richtig viele Fans mitkommen und dabei sein, weil auch Schalke, die spielen jetzt unter der Woche noch. Das heißt, die haben auch noch mal ein Spiel mehr in den Beinen. Dazu kommt auch die ganze Verunsicherung dort und die haben ja auch keine Punkte. Die müssen also auch, die können sich nicht einigeln. Oder können nicht irgendwie abwarten. Die müssen auch irgendwie da einen Sieg rausquetschen am besten. Und dafür müssen sie auf jeden Fall
auch Tore schießen. Aber die sind schon stark verunsichert, habe ich auch gehört. Ja. Also denen hängt das alles schon wieder massiv in den Knochen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viel Mut sie da auswärts aufbringen können.
Ja, also genau. Deswegen, ich bin auch ganz klar, das muss ein Heimsieg werden. Also es wird vielleicht kein Hurra-Fußball, aber das ist auch sowas, das kann ja auch mal sein, dass wir mal ein Scheißspiel spielen, das 2-0 gewinnen und dann haben wir trotzdem die 3 Punkte. Ist auch völlig in Ordnung, ist mir auch gleich. Aber ich bin auch ganz klar dabei, das muss der erste Heimsieg sein, ganz klar. Ja.
Können wir, glaube ich, so abhaken.
Gut. Dann war's das für heute, würde ich sagen. Wir können noch einen Song auf die Playlist setzen. Hast du schon das neue Kraftklub-Album gehört?
Na, aber rauf und runter.
Ja, also ich muss ja sagen, ich bin ja nicht so der übelste Kraftklub-Fan, aber Blaues Licht geht schon ab.
Ist ein krasser Song.
Und ist schon ein guter Song. Also Hertha und Blau und, ne? Wollen wir den raufsetzen?
Ja.
Ja, können wir machen.
Ja, dann Attacke.
Dann Attacke.
Ja.
Alles klar, machen wir das. Und ansonsten, vielen, vielen Dank wieder für euer Ohr. Mal gucken, ob das jetzt hier mit YouTube geklappt hat oder nicht. Lasst euch überraschen. Gebt dazu dann auch gerne Feedback, wenn es geklappt haben sollte. Ansonsten hören wir uns natürlich nächste Woche wieder. Dann, wie gesagt, das Spiel gegen Schalke-Thema und hoffentlich wieder mit einer dritten Person. Und ja. Bleibt sauber, passt auf euch auf, bleibt schön gesund und ja, habt eine gute Zeit. Ich danke dir, Marc.
Ja, ich danke dir, ne?
Bis nächste Woche.
Hau he.
Hau he.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, Du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.